Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Großforschungsprojekte statt Kohleförderung. Unter anderem für Sachsen sind da gerade wichtige Zukunftsentscheidungen gefallen. Wir hören gleich Näheres dazu und fragen auch, wie Stiftungen derzeit ihr Bildungsengagement einschätzen. Denn heute ist der Deutsche Stiftungstag in Leipzig zu Ende gegangen. Und es geht um lebensnahen Geschichtsunterricht, um DDR im Schulkino. Ich bin Käthe Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Wissenschaft als Perspektive für Regionen, die lange Zeit von der Kohleförderung gelebt haben, das ist eine Mammutaufgabe und soll nun in Angriff genommen werden, zum Beispiel in Sachsen. Viel Geld soll aus Strukturfonds dorthin fließen, um diesen Wandel zu unterstützen, den Wandel eben von der Kohle hin zur Hightech-Region. Zwei Großforschungszentren sollen dabei entstehen, die sich heute in Dresden mal vorgestellt haben.
Wir haben uns gedacht, Delitzsch könnte eigentlich das Garching von Leipzig und von Halle werden.
Der Optimismus ist ungebremst bei Biochemiker Peter Seeberger. So wie das Forschungszentrum Garching in den 60ern den Grundstein für Spitzenforschung in Bayern legte, soll nun auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik nördlich von Leipzig der Kern für die Chemieindustrie der Zukunft entstehen. Bisher basiert die chemische Industrie auf fossilen Rohstoffen. Erdgas oder Öl sind nicht nur Energieträger, sondern auch Ausgangsprodukte. Das Forschungszentrum Chemieresilienz CTC soll neue Produktionsmethoden erforschen. Ziel ist eine chemische Kreislaufwirtschaft.
Langfristig müssen wir dahin kommen, dass wir auf Recycling setzen, dass wir auf nachwachsende Rohstoffe setzen. Das wird nicht schnell gehen. Das ist eine Generationenaufgabe und das wird eben nur gehen, indem Ingenieurwesen, Künstliche Intelligenz, Abfallverwertung, Produktdesign, all das muss zusammenkommen, weil das wird völlig neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
Ausgewählt wurde die Idee aus über 100 Bewerbungen aus aller Welt. Ebenso das zweite Projekt. In der sächsischen Lausitz soll das Deutsche Zentrum für Astrophysik entstehen.
Der Blick in die Sterne ordnet uns ein in das Große und Ganze.
Die großen Rätsel liegen da draußen.
Begeisterte Wissenschaftler stehen im Werbevideo neben Animationen eines Großteleskops. Ob dieses Einstein-Teleskop tatsächlich in der Lausitz gebaut wird, steht noch nicht fest. Über dieses europäische Forschungsprojekt soll erst 2025 entschieden werden. Doch auch so soll im Zentrum Astrophysik physikalische Grundlagenforschung stattfinden. Entwickelt werden sollen etwa neue Sensoren zur Messung von Gravitationswellen, ebenso wie stromsparendere Methoden zur Auswertung großer Datenmengen, die Teleskope weltweit täglich sammeln. Das könne auch andere Technologien energieeffizienter machen. Standort des Forschungscampus wird Görlitz. Ein zugehöriges unterirdisches Labor soll in der Nähe von Bautzen entstehen. Das dortige Granitgestein ist besonders gut abgeschirmt gegen Schwingungen, ideal um Strahlungen aus dem All zu messen, erklärt Astrophysiker Günther Hasinger.
Man muss sich das vorstellen wie so ein U-Bahnhof, 30 mal 40 mal 30 Meter groß, voll von Hightech, indem wir einerseits eben Entwicklungen für die Gravitationswellenastronomie machen, aber eben auch diese neuen Entwicklungen für die Subnanometer-Fotolithografie, für die Quantenexperimente. Das wird eine einzigartige Infrastruktur sein, die es so auf der Welt nicht gibt.
Das wissenschaftliche Personal soll international angeworben werden.
Das heißt, die Astrophysiker der Welt schauen jetzt wie wild nach, wo eigentlich Görlitz liegt. Das Signal ist weltweit angekommen.
Für die ehemaligen Braunkohleregionen seien die Forschungszentren ein Gamechanger, hofft Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Jeweils 1,2 Milliarden fließen in den Aufbau. Anschließend sollen die Forschungseinrichtungen jährlich das Budget einer mittelgroßen Hochschule erhalten. 1.000 Arbeitsplätze bietet jedes der beiden Forschungszentren. Dazu könnten mehrere tausend weitere durch Ausgründungen und Industrieansiedlung entstehen. Die ersten Stellen sollen sofort ausgeschrieben werden. Das Astrophysikzentrum will in den kommenden 3 Jahren zusammen mit der TU Dresden 5 neue Professuren berufen.
Alexander Moritz war das über die Pläne, die es in Sachsen gibt, nach der Kohle jetzt zur Hightech- und Wissenschaftsregion zu werden. Ja, das ist quasi ein riesiges Weiterbildungsprojekt, was da gestartet wird, für das natürlich auch die Beschäftigten und Betriebe fit gemacht werden müssen. Weiterbildung ist ja gerade ein großes Thema, denn Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung eine ganze Weiterbildungsrepublik werden. Nur, wie soll das funktionieren? Und was genau ist das Ziel? Das fragen wir hier morgen in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Auf dem Weg in die Weiterbildungsrepublik, was von der nationalen Weiterbildungsstrategie zu halten ist. Und Sie können sich wie immer gerne einschalten in die Diskussion über unsere Hörerhotline oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt schon läuft ein Anrufbeantworter für Ihre Nachricht auf der 00800 4464 4464. In Deutschland gibt es 24.000 Stiftungen und viele von ihnen engagieren sich seit Jahren im Bildungsbereich, beim Deutschen Schulpreis, um mal ein aktuelles Beispiel aus dieser Woche zu nehmen, oder in der Leseförderung, im MINT-Bereich, bei Stiftungslehrstühlen, Stipendien und, und. In Leipzig geht heute der Deutsche Stiftungstag zu Ende, bei dem sich auch der Arbeitskreis Bildung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zum Austausch getroffen hat. Dr. Ingmar Ahl ist der Sprecher des Kreises und Vorstand der Karg-Stiftung. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Malaika.
Wie ist denn momentan die Stimmungslage bei den Stiftungen? Wie hilfreich, wie wirksam schätzen Sie Ihr Bildungsengagement denn gerade ein?
Wie Sie in Ihrer Moderation erwähnt haben, sind die Bildungsstiftungen ein ziemlich großer Kreis innerhalb des Sektors insgesamt. Sie haben auf die Gesamtzahl der Stiftungen verwiesen. Und im Bundesverband Deutscher Stiftungen, der sich ja getroffen hat in Leipzig, gibt es allein 4.800 Mitglieder und davon sind 3.000 Bildungsstiftungen. Nicht wenige davon, wie zum Beispiel mein Haus, die Karg-Stiftung, haben Bildung als alleinigen satzungsgemäßen Auftrag. Aber noch mehr beschäftigen sich auch mit Bildung, neben Wissenschaft, Kunst und Kultur und Sozialem. Aber Bildung ist ein starker Sektor innerhalb des deutschen Stiftungswesens.
Das heißt, Sie sind viele und Sie sind breit aufgestellt. Aber wie wirksam würden Sie denn Ihre Arbeit, Ihr Engagement beschreiben?
In der Tat, Bildungsstiftungen spielen nicht nur ihrer Zahl nach eine starke Rolle im Sektor, sondern sie haben eine gewichtige Stimme und eine weiter wachsende Stimme, zum Beispiel in den Debatten um die Bildung der Zukunft. Und sie sind anders noch als vor Jahren bei Bildungspraxis vor allen Dingen, aber auch bei Bildungspolitik und Bildungswissenschaft geschätzte und gebetene Partnerinnen.
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit waren ja mit die Überschriften für diesen Deutschen Stiftungstag in Leipzig. Was war denn im Arbeitskreis Bildung da das wichtigste Thema, über das Sie gesprochen haben?
Das wichtigste Thema war eigentlich, dass, darauf haben wir es auch ehrlich gesagt ein bisschen angelegt, aber klar zu machen, dass nachhaltige Bildung vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ein Bildungssystem partizipativ gestaltet wird, dass Bildung Mitwirkungsmöglichkeiten ermöglicht, dass Bildung Teilhabe ermöglicht, dass Bildung sehr stark von lebenspraktischen Zugängen und Themen gestaltet wird, dass Bildung sehr gut auch in informellen Settings, abseits auch von klassischen Unterrichtssettings funktionieren kann. Also das Nachdenken über nachhaltige, wertvolle Bildung ist immer auch ein guter Weg, um über ein zukunftsfähiges, sehr stark vielleicht auch von Reformen durchlüftetes Bildungssystem nachzudenken.
Aus dem Engagement der Stiftung kommen ja auch viele Ideen und Erfahrungen, die das Bildungssystem an sich in Deutschland verbessern helfen. Ist das Zusammenspiel mit der Bildungspolitik da vor Ort in den Ländern und in den Regionen aus Ihrer Sicht ausreichend vorhanden? Also um zum Beispiel gute Ideen zu verstetigen, Stichwort Nachhaltigkeit, oder in die Breite zu bringen?
Die hat es einen Wandel durch die Zeiten gegeben, den ich ganz markant finde. Also ich gehöre dem Sektor schon lange an. Früher waren zum Beispiel die deutschen Stiftungstage oft ein wenig selbstbezügliche Leistungsschauen für Einzelprojekte. Heute werden dort klare Commitments von vielen Bildungsstiftungen formuliert für die Übernahme von Verantwortung für Schlüssel- und Zukunftsfragen des Bildungssystems. Also über das Einzelprojekt hinaus stehen Professionalität, Relevanz und Veränderung im Fokus. Im Bildungssystem hängen Stiftungen aber natürlich von Voraussetzungen ab, die sie selbst nicht schaffen. Das hat ja gute Gründe, warum Bildung, gute Bildung auch eine Hoheitsaufgabe des Staates ist. Und deshalb ist es außerordentlich zu begrüßen, dass es einfach heute sehr viel Austausch, Interaktion und Gestaltungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Politik, aber eben auch mit Bildungspraxis und Bildungswissenschaft gibt. Im Geflecht dieser Kooperationsbeziehungen sind Stiftungen wirksam. Und das funktioniert heute sehr viel besser als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Da ist die Akzeptanz unter den Akteuren auch gewachsen Vielleicht war eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Bildungsstiftungen auch fokussierter und vielleicht ein bisschen professioneller in ihrem Umgang mit dem Bildungssystem geworden sind.
Letzte Frage noch zur aktuellen Situation im Moment. Das wissen Sie, Herr Albert, viel über Sparkurse gesprochen. Da wird viel über Energieprobleme gesprochen und über Zukunftsfähigkeit. Was davon betrifft die Stiftung? Was treibt Sie da um?
In der Tat sind die aktuellen Rahmenbedingungen ein Szenario, das auch auf Bildung, das Bildungssystem Auswirkungen und Konsequenzen haben wird. Es lohnt aber immer darauf zu verweisen, dass in guter Bildung auch immer Lösungen für große Zukunftsfragen inbegriffen sind. Insofern ist ein Engagement in Bildung und eine Investition in Bildung immer auch ein Engagement für die Bewältigung von Problemen, denen sich die Welt und Menschen nun mal ausgesetzt sehen, und für eine gute Zukunft. Diese Hoffnung möchte ich als Bildungsaktivist nicht aufgeben. Die Bildung und das Bildungssystem sollte so ziemlich das Letzte sein, woran eigentlich gespart werden darf. Denn Bildung ist für die Fortentwicklung von Gesellschaften essentiell.
Aber Sie haben angedeutet, dass bei den Stiftungen dann auch gespart werden muss?
Das ist schwer abzusehen. Für viele Stiftungen, die am Kapitalmarkt hängen einerseits, andererseits für Stiftungen, die von öffentlichen Zuwendungen abhängig sind, kann das natürlich Konsequenzen haben. Aber auch hier gibt es Strategien, sich ein bisschen von den Fairnessen der Zeitläufe freizuhalten. Das geht zur Überbrückung für ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre. Aber natürlich werden die Möglichkeiten von Stiftungen auch eingeschränkt. Wenn es zu einer länger währenden Rezession kommt, gar zu Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Systemen, die nie folgenlos bleiben. Selbstverständlich auch für Zivilgesellschaft.
Stiftung und ihre Bildungsarbeit. Eine Art Stimmungsbericht war das von Dr. Ingmar Ahl von der Karg-Stiftung. Er leitet auch den Arbeitskreis Bildung im Bundesverband Deutscher Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch. In Mecklenburg-Vorpommern am Arbeitsgericht in Rostock ist jetzt ein Urteil gefällt worden, das wohl auch Folgen in anderen Teilen der Republik haben wird. Denn einem Studenten, einer Hilfskraft, wurde Recht gegeben, dass er nicht nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz vergütet werden darf, sondern nach den geltenden Tarifvereinbarungen. Was heißt, dass er mehr Geld bekommen muss. Klingt kompliziert, ist aber zentral auch für diese Beschäftigungsverhältnisse. Silke Hasselmann hat die ganze Geschichte.
Wie alles begann, erzählt Nikolischinski von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft MV so.
Ja, da hat sich einfach ein Mitglied an uns gewandt, was schlecht bezahlt worden ist. Und ja, wir sind zur Klage geschritten in der Annahme, dass die Universität, das Land Mecklenburg-Vorpommern, das Geld nicht freiwillig rausrückt.
Mit dem Geld meint der GEW-Landeschef die Differenz zwischen dem ausbezahlten Mindestlohn und jenem Entgelt, das dieser Student nach dem Tarifvertrag der Länder für den öffentlichen Dienst für dieselbe Tätigkeit hätte erhalten müssen. Denn der Student, ein GEW-Mitglied, arbeitet an der Uni Rostock zeitweise als studentische Hilfskraft im nichtwissenschaftlichen Bereich.
Bei uns ganz konkret war der Kollege in der Bibliothek und hat die dort betreut, also Bücher, Ausleihe, Bücher eingeräumt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht Forschung und Lehre im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes.
An diesem Bundesgesetz, das alles rund um Befristungen im wissenschaftlichen Bereich der deutschen Universitäten und Hochschulen regelt, arbeitet sich die Gewerkschaft seit eh und je ab. Der Gang vor das Arbeitsgericht Rostock, ein erster erfolgreicher Schritt, um das Gesetz auf Umwegen zu Fall zu bringen. Der Hintergrund ist etwas kompliziert, nur so viel. Die Universität Rostock beruft sich, wie alle öffentlichen Unis und Hochschulen in Deutschland, bei der Vergütung ihrer befristeten Mitarbeiter auf dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Denn das garantiert den Unis im Bereich Forschung und Lehre einen Sonderstatus, Was bedeutet, für sie gilt der mit den Gewerkschaften ausgehandelte Tarifvertrag der Länder für den öffentlichen Dienst nicht. Sie können mehr oder weniger zahlen. Postdocs etwa erhalten mehr. Die studentischen Hilfskräfte werden in aller Regel mit dem gesetzlichen Mindestlohn abgespeist, auch wenn sie vergleichbare Aufgaben erledigen wie tariflich bezahlte Angestellte. Nun, so Nico Leschinski, habe sich das Arbeitsgericht Rostock dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz genau angeschaut und wie der Kläger festgestellt.
Entscheidender Punkt ist, dass das Argument immer war, dass für Leute, die eben in Forschung und Lehre tätig sind, es unbedingt diese Sonderregelung braucht. Wenn man sich aber die Unis in der Praxis anschaut, dann weiß man aber auch, dass dort ja nicht nur Tutoren beschäftigt sind und wissenschaftliche Hilfskräfte, sondern da sind eben auch Studenten in anderen Bereichen tätig. Und unser Argument war eben gewesen, dann gilt auch der Ausschluss aus dem TVL nicht.
Die Uni Rostock akzeptierte das Urteil und bezahlt den klagenden Studenten aus der Unibibliothek nun nach der tariflichen Entgeltgruppe 2. Die Differenz 2,89 Euro pro Arbeitsstunde, zu zahlen für ein halbes Jahr rückwirkend. Das Urteil bezieht sich nur auf diesen konkreten Einzelfall. Dennoch zieht die Uni Rostock weiterreichende Konsequenzen, wie Sprecherin Christine Werner gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt. Sprich, administrative und andere Aufgaben, die nichts mit Forschung und Lehre zu tun haben, werden ab sofort nicht mehr an eine studentische Hilfskraft übertragen. Die Verträge jener 26 Studenten, die in der Uni-Bibliothek halfen, wurden nicht über den 30. September hinaus verlängert. Und auch verwaltungsähnliche Tätigkeiten in Fakultätssekretariaten, Personalverwaltung, Prüfungsamt und so weiter sind ab dem neuen Semester tabu für studentische Hilfskräfte. Christine Werner betont,
die Universität Rostock unterstützt zur Wissenschafts- und Eigenqualifikation die Tätigkeit von studentischen Hilfskräften und bezahlt diese zu den dafür vorgesehenen Tarifen.
Das heißt, für wissenschaftliche Hilfskräfte in Forschung und Lehre wird sich nichts ändern. Im Verwaltungsbereich hingegen müssen die Festangestellten aufgrund des Urteils nun allein klarkommen. Denn das Problem liegt laut der Uni Rostock weniger darin, dass tariflich bezahlte Studenten teurer würden, sondern darin, dass nicht genügend solcher Stellen im durchfinanzierten Stellenplan vorgesehen sind. Das Problem liegt nun auf dem Tisch der Schweriner Wissenschaftsministerin, zumal es Kreise zieht. Auch die Universität Greifswald, die pro Semester 900 bis 1000 studentische Arbeitsverträge schließt, wird erklärtermaßen, Zitat, künftig noch genauer prüfen, ob eine Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in den Bereichen außerhalb von Lehrstühlen und Instituten noch erfolgen kann. Zitat Ende. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern bietet derweil klagewilligen Studenten weiterhin juristische Beratung und gegebenenfalls Begleitung für ihren konkreten Fall an, sagt der Co-Landeschef. Außerdem will die GEW bei den nächsten Tarifverhandlungen mit den Ländern ihren Einflussbereich erweitern. Denn laut Nico Leschinski müsse es das Ziel sein,
dass wir dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz ablösen und dann für alle studentischen Beschäftigten an der Universität einen entsprechenden eigenständigen Tarifvertrag bekommen. Das ist hier kein Mecklenburg-Vorpommern-spezifisches Problem, sondern das hat bundesweit Signalwirkung. Jetzt muss im Sinne der Studenten und Studentinnen gehandelt werden.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Der 3. Oktober ist nur noch ein paar Tage wieder entfernt und häufig hört man rund um diesen so wichtigen deutsch-deutschen Tag auch, dass Schülerinnen und Schüler heute zu wenig wissen und lernen über die DDR und die SED-Diktatur. Ein Kinoprojekt will das ändern, Zeitgeschichte sozusagen lebendig machen. Und Claudia van Laak hat diesen ganz besonderen Geschichtsunterricht besucht.
Geschichtsunterricht im Kinosaal. Es ist die 100. Aufführung von Das schweigende Klassenzimmer. 11.500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland und Ungarn haben inzwischen diesen Spielfilm gesehen, der auf einer wahren Begebenheit beruht. 1956 hielt eine Abiturklasse im brandenburgischen Storkow eine Schweigeminute ab, um gegen den Einmarsch der Sowjetarmee in Ungarn zu protestieren.
Ich will wissen, was hier gespielt wird.
Was ist hier los?
Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde.
Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser Erst.
Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen.
Der Film erzählt viel über die DDR vor dem Mauerbau, aber natürlich geht es auch um Liebe und Verrat, um Solidarität und Zivilcourage. Für die 9. bis 12. Klässler besonders beeindruckend. Sie können nach der Vorführung einen Zeitzeugen befragen. Der 83-jährige Carsten Köhler war Klassensprecher in genau dieser Storkower Schulklasse.
Wir sind ja nicht nur als ganze Klasse rausgeflogen, sondern wir waren 20 Schüler und von denen sind 16 in den Westen gegangen und sind dann nach Frankfurt am Main ausgeflogen worden und haben in Südhessen ein Jahr später unser Abitur gemacht.
Okay, meine Frage wäre, wie lange es denn nochmal gedauert hat, dass Sie wieder zurück zur Familie gekommen sind?
Bei mir ein halbes Jahr. Meine Mutter ist ein halbes Jahr später geflüchtet. Aber grundsätzlich haben wir unsere Eltern mit 2 oder 3 Ausnahmen erst 1990 wiedergesehen.
Die Schülerinnen und Schüler sind gut vorbereitet, kennen sich aus mit der DDR-Geschichte. Sie wollen wissen, welchen Unterschied es gab zwischen DDR- und BRD-Abitur, wie sehr sich Spielfilm und Realität unterscheiden und wie genau die Grenzkontrollen aussahen vor dem Bau der Mauer. Die Aussage, die zweite deutsche Diktatur spiele keine Rolle im Geschichtsunterricht und Jugendliche hätten keine Ahnung, hier trifft sie auf keinen Fall zu. Tala Safa, 14, und Leo Watzki, 15, gehen in die 10b des Goethe-Gymnasiums.
Wir fangen gerade an mit der Teilung Berlins, aber wir haben uns davor schon mal kurz mit befasst. Also jeder weiß darüber Bescheid, dass Berlin irgendwann mal aufgeteilt war. Aber jetzt nehmen wir es gründlicher durch und wir sind jetzt fast beim Mauerbau.
Also ich fand den Film sehr, sehr gut, auch als Einstieg jetzt nochmal in das genauere Thema. Wie Leo jetzt gerade gesagt hat, wir nehmen es ja nochmal genauer durch. Und dass wir jetzt diesen Film geschaut haben, haben wir jetzt nochmal mehr Vorwissen, sage ich mal, gesammelt. Und das können wir sehr, sehr gut im Unterricht auch benutzen.
Das ist idealer Geschichtsunterricht, findet Evelyn Zupke, die Bundesbeauftragte für die SED-Opfer. Lehrerinnen und Lehrer sollten die Chance nutzen und Zeitzeugen in ihren Unterricht integrieren, appelliert die frühere DDR-Oppositionelle. Außerdem:
Ich wünsche mir, dass jeder Schüler am Ende seiner Schulzeit, ebenso wie es selbstverständlich für uns gewesen ist und heute auch ist, eine Gedenkstätte des Nationalsozialismus zu besuchen, eine Gedenkstätte der zweiten deutschen Diktatur zu besuchen. Das würde ich mir wünschen. Es ist ja nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch, wie vermitteln wir Geschichte.
Noch besser, wenn sich der Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart spannen lässt. Der Einmarsch der Sowjetarmee in Ungarn 1956 und der Angriff Russlands auf die Ukraine heute, lassen sich da Parallelen ziehen?
Sie haben ja den Ukraine-Krieg erwähnt und deswegen wollte ich fragen, ob Sie sich vorstellen können, dass eine Klasse in Russland gerade dasselbe erlebt, was Sie erlebt haben.
Das kann ich mir vorstellen. Bloß, das wird nicht so ausgehen. Diese Klasse würde wahrscheinlich den ersten Tag nicht in der Klasse mehr überstehen und würde dann abtransportiert worden und ähnlich wie Nawalny wahrscheinlich irgendwo in Sibirien versauern.
Antwortet Zeitzeuge Carsten Köhler. In den letzten 4 Jahren hat er 100-mal die Aufführung des Films »Das schweigende Klassenzimmer« begleitet, unzählige Fragen von Schülerinnen und Schülern beantwortet, in Deutschland und Ungarn. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz hat der 83-Jährige von der ungarischen Regierung einen goldenen Verdienstorden erhalten.
Aufreger der Woche, das Comic-Festival in Hamburg und eingebaute Süchtigmacher im Fußball-Computerspiel. Das nehmen sich die Kollegen von Korso Kunst und Pop gleich als Themen vor. Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.